Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Mindestlöhne, mehr Verteilgerechtigkeit, ein Ausstieg aus der Atomkraft. Diese Forderungen standen im Zentrum bei 1. Mai-Veranstaltungen in der ganzen Schweiz. Aber nicht in Solothurn.
Wir hoffen jetzt einfach wirklich, es geht noch ein Fünkchen Hoffnung für uns, dass wir nicht geschlossen werden, dass wir doch noch weiter Papier machen dürfen.
In Solothurn demonstrierten Menschen von links bis rechts gegen die Schließung der größten Papierfabrik des Landes. Dann Gaddafis Sohn getötet, das behauptet zumindest das libysche Regime. Beobachter zweifeln, dass das stimmt. Der Papst spricht seinen Vorgänger Johannes Paul II. Selig.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Doch hat der polnische Papst die rekordschnelle Seligsprechung wirklich verdient? Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Jonathan Fisch mit den Nachrichten des Tages.
Die Forderung nach Mindestlöhnen und der Ausstieg aus der Atomenergie, das sind bei mehreren 1. Mai-Feiern in der Schweiz die Hauptthemen gewesen. Bundespräsidentin Micheline Galmiret verlangte in Zürich mehr soziale Gerechtigkeit. Ihre Rede vor 10.000 Menschen wurde zu Beginn von Mitgliedern des Schwarzen Blocks mit Zwischenrufen und Pfiffen unterbrochen. Während sich Galmiret vorübergehend zurückzog, kritisierte sie die Störaktion.
Wir leben in einem Land, wo wir die Meinungsäußerung Freiheit haben. Es sind Leute jetzt, die sowohl in Jemen, in Syrien, in Ägypten, in Tunis, in Libyen, die gestorben sind für diese Freiheit und für diese Rechte. Und hier in der Schweiz kann ich nicht verstehen, wenn man etwas zu sagen hat, da kann man auch in der Präsenz der Präsidentin des Bundesrates, kann man sprechen, kann man kritisieren. Also ich verstehe nicht, warum sie schreien und pfeifen.
SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga warnte in Thun davor, alle Probleme in der Schweiz mit der Zuwanderung zu verknüpfen. Vielmehr müssten Ausländer bei der Integration unterstützt werden. In Basel plädierte SP-Präsident Christian Löwra für eine zahlbare Krankenversicherung und für bezahlbaren Wohnraum für alle. Bei dem Bombenanschlag in Marrakesch sind ein Tessiner und ein in der Schweiz lebender Portugiese getötet worden. Das gab das eidgenössische Außendepartement EDA bekannt. Die beiden Männer wurden seit Donnerstag vermisst. Ihre Freundinnen, beides Tessinerinnen, die bei dem Anschlag auf ein Touristencafé in Marokko schwer verletzt wurden, sind am späten Freitagabend in die Schweiz geflogen worden. Hinter dem Anschlag vermuten die Ermittler einen nordafrikanischen Ableger des Terrornetzes Al-Qaida. Beim Anschlag waren 16 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden. Der britische Premier David Cameron zweifelt am angeblichen Tod eines Sohnes von Libyens Machthaber Gaddafi. Die NATO halte sich an die Resolution des UNO-Sicherheitsrates, erklärte Cameron. Demnach werde auf Kommando- und Kontrollzentren gezielt und nicht auf Zivilisten. Russland hingegen erklärte, man zweifle an der Erklärung der NATO, wonach die Tötung Gaddafis kein Ziel gewesen sei. Ein Sprecher der libyschen Regierung hatte in der Nacht gesagt, Gaddafis jüngster Sohn sowie drei von Gaddafis Enkelkindern seien bei einem NATO-Angriff in Tripolis getötet worden. Gaddafi und seine Frau seien unverletzt geblieben. Inzwischen soll in Tripolis die unbewohnte britische Botschaft zerstört worden sein. Großbritannien reagierte darauf mit der Ausweisung des libyschen Botschafters in London. Außerdem berichten Augenzeugen über Rauch, der aus der italienischen Botschaft aufsteige. Weiter berichtet die BBC, dass UNO-Gebäude von aufgebrachten Massen angegriffen worden seien. Papst Benedikt XVI. Hat seinen Vorgänger Johannes Paul II. 6 Jahre nach dessen Tod selig gesprochen. Mehr als 1,5 Millionen Menschen pilgerten nach Rom, um der Zeremonie beizuwohnen. Hunderttausende Gläubige versammelten sich allein auf dem Petersplatz und feierten euphorisch. In Polen huldigten an einem Wallfahrtsort in Krakau mehr als 120.000 Pilger dem Seliggesprochenen, der in seiner Heimat weiterhin als ein Nationalheld gilt. Die Zeremonie zur Seligsprechung ist die letzte Stufe vor einer Heiligsprechung. Johannes Paul wird eine Wunderheilung zugesprochen. Er soll eine französische Nonne vor der Parkinson-Krankheit geheilt haben. Im Kanton Appenzell-Innerrhoden bleiben wichtige politische Ämter in der Hand der CVP. Die Landsgemeinde hat Ivo Bischofberger für eine weitere Amtsdauer als Ständerat gewählt. Thomas Rechsteiner wurde neuer Finanzdirektor. Daniel Fessler wurde als Regierender und Carlo Schmid als stillstehender Landammann gewählt. Auch die vier Mitglieder der Regierung wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Glarner Landsgemeinde hat den Antrag der Grünen abgelehnt, die Pauschalbesteuerung reicher Ausländerinnen und Ausländer abzuschaffen. Nötig waren dabei 3 Abstimmungen, bis das Resultat eindeutig war. Im Kanton Glarus wohnen gegenwärtig 5 Personen, die pauschal besteuert werden. Nach der Versöhnung der verfeindeten palästinensischen Parteien Hamas und Fatah hat Israel erste Sanktionen beschlossen. Die Palästinenser erhielten bis auf Weiteres keine Steuer- und Zollrückzahlungen mehr, erklärte der israelische Finanzminister. Die lange zerstrittenen Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah hatten Mitte Woche überraschend ihre Versöhnung und Neuwahlen bekannt gegeben. In der türkischen Metropole Istanbul haben etwa 200.000 Menschen bei einer Maikundgebung für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne demonstriert. Etwa 40.000 Polizisten hätten Straßen in das Stadtzentrum gesperrt, berichten Augenzeugen. In der Schweizer Fußballmeisterschaft löst der FC Zürich den FC Basel an der Tabellenspitze ab. Ueli Reist.
Der FC Basel verliert auswärts gegen den FC Sion klar 0:3. Der FC Zürich gewinnt in Bellinzona 1:0. Damit liegt der FCZ in der Tabelle um 2 Punkte vor Basel. Zu spielen sind noch 5 Runden. Der FC St. Gallen geht in Neuenburg punktemäßig leer aus und bleibt Tabellenletzter. St. Gallen verliert 1:2. Der Australier Kyle Evans gewinnt die Tour de Romandie bereits zum zweiten Mal. Das erste Mal war 2006. Auf Platz 2 fährt Tony Martin aus Deutschland. Dritter wird Alexander Vinokurov aus Kasachstan. Bester Schweizer ist Steve Morabito als 13. Am Motorrad Grand Prix von Portugal fällt der Schweizer Tom Lüthi beim Moto2-Rennen in der 4. Runde durch Sturz aus. Die beiden anderen Schweizer können aber mit dem Rennen zufrieden sein. Dominik Egerter wird 4., so gut war er noch nie. Und Randy Krumanacher fährt auf Platz 7.
Das Wetter. Am Abend gehen vor allem über den Bergen noch einige Platzregen oder Gewitter nieder. Morgen Montag lockern sich Nebelfelder und Restwolken auf und es wird ziemlich sonnig. In den Bergen und im Süden bilden sich Quellwolken und am Nachmittag gibt es einzelne Schauer oder auch Gewitter. Im Mittelland bleibt es meist trocken bei 21 Grad. Am Dienstag ist es oft bewölkt und es fällt zeitweise Regen. Im Norden bei 16, im Süden mit Nordföhn bei 22 Grad.
Tag für Arbeit in der Papiere. In Solothurn drehte sich der 1. Mai ganz um den Erhalt der Papierfabrik Biberist. Toter Gaddafi-Sohn? Fragezeichen. Großes Fragezeichen. Die unseligen Seiten des Seligen. Ein Buch zeigt die Flecken auf dem weißen Papstgewand von Johannes Paul II. Argentinien verscherbelt sein Land auf Kosten von Bauern und Umwelt. Dann, wieso töten Menschen im Bürgerkrieg plötzlich ihre Nachbarn? Das fragt sich der Romanautor Ravi Harsh in seinem Bestseller. Wir fragen ihn. Und in der Wochensendung International, den Preis zahlen die Schwächsten. Berichte aus dem europäischen Alltag nach der Finanzkrise. In der Wochensendung International um 18.30 Uhr, gleich im Anschluss an dieses Echo der Zeit. Arbeiterinnen und Arbeiter, Regierungsmitglieder, Gewerkschafter, Mütter, Kinder. Wohl nirgendwo in der Schweiz ging die Bevölkerung am heutigen Mai, 1. Mai, derart geschlossen auf die Straße wie in Solothurn. Dort war vor einem Monat bekannt geworden, dass die Papiri Biberist geschlossen werden soll. Seither kämpfen die 550 Angestellten um ihre Arbeitsplätze und mit ihnen kämpft eine ganze Region. Aus Solothurn der Bericht von Marco Jacki.
Rund 1000 Personen zogen am Nachmittag durch die Gassen Solothurns. Und es waren bei weitem nicht nur Gewerkschafter und SP-Mitglieder. Gut erkennbar in ihren Fabrik-T-Shirts nahmen die Angestellten der Papierfabrik Biberist am Umzug teil. Mitsamt Kindern, Freunden, Bekannten. Für viele war die 1. Mai-Demo eine Premiere.
Ich bin das erste Mal am 1. Mai umgezogen. Es geht mir rein um Präsenz, dass wir da sind, dass man uns nicht vergisst.
Und ich bin mit Überzeugung da, weil ich kämpfe für meinen Arbeitsplatz und nicht nur für meinen, sondern für die anderen 549 auch.
Das erste Mal. Ich bin hier, weil mein Vater unterstützt, weil der Papiri zu Biberis zu arbeiten.
Der Kampf für die Papiri, die Papierfabrik Biberis, eint die Menschen in der ganzen Region. 3000 nahmen vor wenigen Tagen an einem Protestmarsch teil. Angeführt vom Biberister Gemeindepräsidenten, einem FDP-Mitglied, wehten dort SVP-Fahnen in einer Reihe mit UNIA-Flaggen. Die größte Papierfabrik der Schweiz, sie gehört einem Konzern aus Südafrika, Sappi. Vor einem Monat gab Sappi bekannt, man beabsichtige, Biberis zu schließen. Der Schrecken war groß. Damit hatte man in der Region Solothurn nicht gerechnet. Zwar hatte das Werk zuletzt rote Zahlen geschrieben, wiederholt aber hatte Sappi gelobt, Biberis sei eines der effizientesten Werke innerhalb des Konzerns. Es ist das hässliche Gesicht der globalisierten Welt, das sich in Biberis zeigt, glauben viele. Katrin Scher, die Präsidentin der Arbeitnehmervertretung der Papierfabrik, sagt:
Eine Firma zu schließen ist nirgends in Europa so einfach wie hier in der Schweiz.
Und die Frau eines Arbeiters ergänzt:
Wir müssen ja an und für sich auch nicht die, die gross auf Munken normalerweise.
Normalerweise. Jetzt aber vergeht kaum ein Tag, ohne dass die Arbeiter der Papiri auf sich aufmerksam machen. Die Unterstützung der Region ist ihnen gewiss. 10.000 Menschen haben bislang einen Protestbrief unterschrieben an die Adresse des Weltkonzerns. 2 Wochen ist noch Zeit, das Unheil abzuwenden. 2 Wochen noch dauert die Konsultationsfrist, in der Vorschläge eingebracht werden können, wie der Betrieb trotzdem weitergeführt werden könnte. Viel Konkretes wurde bislang nicht bekannt. Katrin Scher von der Arbeitnehmervertretung:
Also momentan sieht es so aus, dass es für uns das Beste wäre, wenn wir noch ein bisschen weiter mit Sappi gehen könnten, bis wir eventuell einen neuen Investor gefunden hätten. Aber das ist Wunschdenken und in den Sternen steht das, ich kann nicht sagen, genau.
Eine der Schwierigkeiten: Sappi ist nicht bereit, Biberis als Papierfabrik zu verkaufen. Im Papiermarkt gibt es Überkapazitäten. Das ist einer der Gründe für die beabsichtigte Schließung. Die Angestellten, sie hoffen. Die einen mehr, die anderen weniger.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im gleichen Rahmen weitergeht, wie vor 2 Monaten war. Einschneidende Änderungen wird es auch geben. Also auf das muss man sich einstellen, glaube ich. Ja.
Wir hoffen jetzt einfach wirklich, es geht noch ein Fünkchen Hoffnung für uns, dass wir nicht geschlossen werden, dass wir doch noch weiter Papier machen dürfen.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, aber wir probieren zu machen, was wir können, was in unseren Hängen liegt. Und das ist etwas vom Wenigen, was wir tun können.
Kampflos wollen die Arbeiterinnen und Arbeiter der Papiri das Ende nicht abwarten. Auch wenn sich viele ohnmächtig fühlen gegenüber einem Weltkonzern, in dem regionale Befindlichkeiten wenig Platz haben.
Aus Solothurn der Bericht von Marco Jacki. Im Zentrum des Konflikts in Libyen stand heute die Hauptstadt Tripolis. Laut Berichten der BBC sollen mehrere westliche Botschaften und UNO-Gebäude angegriffen worden sein. Zuvor hatte die libysche Führung verbreitet, ein Sohn Gaddafis sei durch einen Luftangriff der NATO getötet worden. Viele Regimegegner halten diese Nachricht allerdings für eine Finte. AD-Korrespondentin Linda Staude.
Muammar Gaddafi ist nur knapp dem Tode entgangen. Das Haus, in dem er sich mit Mitgliedern seiner Familie und Freunden aufhielt, ist in der Nacht von Kampfjets der NATO angegriffen worden, so der Sprecher der libyschen Regierung Musa Ibrahim.
The attack resulted in the martyrdom.
Der Angriff hatte das Märtyrertum unseres Bruders Saif al-Arab el-Gaddafi zur Folge, 29 Jahre alt. Außerdem starben 3 Enkelkinder des Führers.
And 3 of the leader's grandchildren.
Saif al-Arab ist der jüngste Sohn Gaddafis. Die NATO bestätigte den Luftangriff, machte aber keine Angaben über mögliche Opfer. Ibrahim versicherte, Gaddafi und seine Frau seien unverletzt, obwohl die NATO auf ihrem so wörtlich Kreuzzug mit voller Macht angegriffen habe. Mit dem Schutz von Zivilisten habe ein solcher Angriff nichts zu tun, fügte er hinzu. Das libysche Staatsfernsehen übertrug Bilder von Demonstranten aus Tripolis, die Rache für Gaddafis Sohn forderten. In der Rebellenhochburg Benghazi wurden dagegen Feuerwerkskörper gezündet. Feiernde Aufständische feuerten ihre Waffen in die Luft ab. Das ist eine große Freude, rief einer, aber eine noch größere wird der Tod Gaddafis sein. Erst gestern hatte Gaddafi im libyschen Fernsehen noch einmal erklärt, dass er nicht daran denke, sein Land zu verlassen, aber dass er zu einem Waffenstillstand und zu Verhandlungen bereit sei. Doch dieses Angebot hatte sowohl die NATO zurückgewiesen, als auch die politische Führung der Rebellen, die nichts davon wissen wollen, dass der Machthaber im Land bleibt.
Er hat einen Waffenstillstand angeboten, aber wir haben um keinen gebeten. Es ist vorbei, genug. Gaddafi hat so viele Menschen getötet, in Misrata, in Tripolis, in Zawaya. Er hat der ganzen Welt Schaden zugefügt und jetzt spricht er von Waffenstillstand. Das ist nichts als ein Trick.
Rund 1 Million Menschen haben heute in Rom begeistert an der Seligsprechung von Johannes Paul II. Teilgenommen. Doch in all die Verehrung mischte sich auch eine kritische Stimme. In ihrem gemeinsamen Buch kommen ein angesehener Vatikanspezialist und ein investigativer Journalist zum Schluss, dass der polnische Papst die Seligsprechung nicht verdiene. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Der Vatikanist, der La Stampa Giacomo Galeazzi, fiel bislang nicht als sonderlich papstkritisch auf. Weil er die vatikanische Politik täglich aus nächster Nähe verfolgt, ist ihm kaum ein plumpes Urteil über den jetzigen oder gewesenen Papst zu entlocken. Umso erstaunlicher ist nun das Buch «Wojtyla Segreto». Ferruccio Pinotti, der Co-Autor des Buches.
Abbiamo voluto capire le ragioni che hanno portato questo sacerdote polacco a diventare Papa.
Sie hätten herausfinden wollen, wie es kam, dass Karol Wojtyla mit nur 58 Jahren schon habe Papst werden können. Für ihre Recherchen sichteten die beiden italienischen Journalisten umfangreiche Akten im Archiv des polnischen Geheimdienstes, interviewten vatikanische Prälaten, polnische Bischöfe und als Kronzeugen den ehemaligen Sicherheitsberater Beschinski von US-Präsident Jimmy Carter, in dessen Amtszeit die Wahl Wojtylas zum Papst fiel. Laut polnischen Akten ist Wojtyla schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vom polnischen Geheimdienst überwacht worden. Ein polnischer Kardinal habe ihn ausgewählt, im Kampf der katholischen Kirche gegen den Kommunismus eine tragende Rolle zu spielen. Denn Wojtyla habe damals schon als junger Priester die Massen begeistern können. Wojtylas Karriere war tatsächlich eindrücklich. Als 44-Jähriger wurde er Bischof von Krakau, als 47-Jähriger Kardinal und als 58-Jähriger Papst. Pinotti sagt, der damalige US-Sicherheitsberater Beschinski, selber Pole, habe in einem Exklusivinterview mit ihm erklärt, nach dem Tod des damaligen Papstes, die US-katholische Kirche gedrängt zu haben, Wojtyla als Papstnachfolger zu portieren. Brzezinski und Wojtyla hatten nämlich einen Plan entworfen für die Zerstörung des Kommunismus in Polen und das mittels der Religion, der katholischen Kirche. In seinem Kampf gegen den Kommunismus habe der Papst höchst fragwürdige Methoden angewandt. Er habe gewaschene Mafiagelder in der Vatikanbank JOR für die Unterstützung der polnischen Gewerkschaft Solidarność verwendet. Dafür habe er den Direktor der Vatikanbank, Kazimir Maczynkus, in seinem Amt belassen, obwohl dessen Mafia- und Freimaurerkontakte notorisch bekannt gewesen seien. Galeazzi und Pinotti zeichnen das Bild eines Papstes, der aufrichtig beseelt war vom Kampf gegen den Kommunismus.
Problematico della beatificazione è l'opera di distruzione della teologia della liberazione in America Latina.
Papst Johannes Paul II. Habe in der südamerikanischen Befreiungstheologie ebenfalls das Machwerk kommunistischer Kreise gesehen und diese Reformbewegung deshalb zerstört. Er habe Reisen zu südamerikanischen Potentaten gemacht, sich aber nie an der Seite jener Bischöfe gezeigt, die genau gegen diese Diktaturen angekämpft hätten. Um Vatikan intern eine neue Hausmacht aufzubauen, habe er reaktionäre Organisationen wie Opus Dei, Comunione e Libertà und andere massiv aufgewertet. Heute dominierten diese das politisch-religiöse Leben im Vatikan, obwohl sie mit ihrer reaktionären Haltung kaum die Mehrheit der Gläubigen repräsentierten. All diese Punkte, so Pinotti, widersprechen eigentlich der Virtu Eroica, der heroischen Tugenden, die, neben dem Vollbringen eines Wunders, die zweite wichtige Voraussetzung sei, um selig gesprochen zu werden. Das Buch «Voitilla Segreto» hat eingeschlagen. Den langen Arm des Vatikans hat Giacomo Galeazzi schon zu spüren bekommen. Er ist seit dieser Woche seinen Job bei der La Stampa faktisch los.
Landgrabbing, das Phänomen, dass finanzstarke Konzerne in armen Staaten große Landflächen kaufen und darauf billig Nahrungsmittel produzieren, das kennt man vor allem aus Afrika. Jetzt wird das aber auch in Lateinamerika zum Problem. In Argentinien erprobt China eine neue Variante von Landgrabbing. Lokale Behörden werden dabei zu Partnern gemacht. Diese blenden aus, wie groß die Risiken sind, die sie dabei eingehen. Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die Chinesen kleckern nicht, wenn sie in Landwirtschaftsprojekte investieren. Sie klotzen vielmehr. Jedenfalls im Urteil von Raúl Montenegro. Der argentinische Evolutionsbiologe ist ein weit über sein Land hinaus bekannter Umweltschützer.
Son unas 320.000 hectáreas en donde se quiere plantar soja, colza y otros cultivos.
In der Provinz Rio Negro in Patagonien wolle sich ein chinesischer Staatskonzern Zugang verschaffen zu 320.000 Hektaren Boden, um darauf Soja zu ziehen und Raps, sagt Montenegro. Eine Plantage anderthalb Mal so groß wie der Kanton St. Gallen. Und ein neues Geschäftsmodell. Eines, das sich unterscheidet von der in Afrika üblichen Praxis der Chinesen, Agrarland zu kaufen. Raúl Montenegro.
No se trataría de la compra de tierra, sino que sería el propio gobierno de Río Negro que alquilaría las tierras.
Der chinesische Konzern habe es auf Staatsland abgesehen, dass er von der Provinzregierung Río Negros pachten wolle. Für diese bringe das Geschäft willkommene Zusatzeinnahmen. Weil es nicht schnell genug gehen könne, missachte die Provinzregierung landesweit gültige Verfahrensregeln und Umweltnormen, sagt Raúl Montenegro. Die Politik mache sich zum Erfüllungsgehilfen von ausländischen Wirtschaftsinteressen. Das Interesse der Chinesen an Plantagen in Argentinien ist dabei kein Einzelfall. Saudi-Arabien will 400 Millionen Dollar investieren, um im Norden des Landes Soja und Nahrungsmittel zu produzieren, mit der Regierung der Provinz Chaco als Geschäftspartnerin. Bis zu 200.000 Hektaren in einem bislang unberührten Urwaldgebiet sollen dafür freigestellt werden. Aber auch die argentinischen Bauern haben große Pläne mit der Soja. Gustavo Grobo Copatel, der größte Produzent des Landes, formuliert die Ziele so.
Primero para aumentar la producción de granos y después para transformar estos granos en productos más sofisticados, más elaborados, en alargar las cadenas de valor.
Mehr Boden mit Soja zu bebauen, die Hektarerträge zu steigern und die Bohnen im Inland industriell zu Produkten mit höherer Wertschöpfung zu verarbeiten, das seien die Herausforderungen. Erst wenn dank des Mehrwerts Arbeitsplätze geschaffen würden, hätten alle Argentinier etwas von der Soja.
Es una enorme oportunidad, digamos, no solamente para la gente de campo, sino para todos los argentinos.
Eine gefährliche Entwicklung, warnt Raúl Montenegro. Gefährlich, weil der Sojaboom eine schon kritische Situation zusätzlich verschärfe.
Se encuentra en este momento con un franco monocultivo. Pensemos que prácticamente la mitad de todas las tierras productivas están siendo dedicadas a cultivo de soja transgénica.
Ermuntert von den seit Jahren hohen Preisen hätten die Bauern Argentinien in eine Sojarepublik verwandelt. Bereits wachse auf mehr als der Hälfte der Agrarfläche Soja. In- und ausländische Interessengruppen verschärften die Tendenz hin zur Monokultur dramatisch, weil es um sehr große Landflächen gehe. Und das schaffe Abhängigkeiten, die volkswirtschaftlich ein Risiko verkörperten.
Es como si tuviéramos una suerte de nueva ligación colonial, en donde dependemos de que los precios no bajen. Si de pronto bajan internacionalmente los.
Ein bedeutender Teil des Wirtschaftskreislaufes hänge immer stärker davon ab, dass der Sojapreis konstant ansteige. Falle er hingegen oder breiteten sich Krankheiten aus auf den Feldern, komme Argentinien sofort in große Schwierigkeiten. Die Sojabohne hat die Landwirtschaft stark verändert, die traditionelle Viehzucht zurückgedrängt. Aber nicht nur Kuhweiden werden umgepflügt. Der Soja und der Rendite wegen haben die Argentinier praktisch alle ihre Naturwälder gerodet und in 8 Jahren 22.000 Quadratkilometer abgefackelt, eine Fläche so groß wie die Hälfte der Schweiz. Obschon die Anfangsinvestitionen hoch sind, geht die Rechnung vor allem für die Bauern auf. Die Nachfrage Chinas nach Soja ist ungebrochen hoch. Auf den Feldern werden kaum mehr Arbeitskräfte gebraucht. Genveränderte Soja lässt sich vom Flugzeug aus säen und aus der Luft mit Pestiziden behandeln. Die Ernte bringen unbemannte, GPS-gesteuerte Maschinen ein. Eine neue Form der Landwirtschaft, die immer mehr Menschen auf dem Land zwingt, in die Großstädte abzuwandern.
Wie gewöhnliche Menschen in Bürgerkriegen plötzlich zu Mördern werden, das ist eine Frage, die schon oft gestellt wurde. Eine der überzeugendsten Antworten gibt ein Kanadier libanesischer Herkunft, Rawi Haj. Er hat mit seinem Buch The Nero's Game zahlreiche internationale Literaturpreise gewonnen. Irin Meyer hat Haj in Beirut getroffen, als dieser kürzlich seine Geburtsstadt besuchte, wo er als Jugendlicher den libanesischen Bürgerkrieg erlebt hatte.
Ein sonniger Frühlingsmorgen im Park der amerikanischen Universität in Westbeirut. Durch die Bäume glitzert das Meer. Auf einer Treppe diskutieren Studenten. Vor 3 Jahrzehnten war Rawi Haj in ihrem Alter. Lange vorbei. Oder war es erst gestern, als Beirut im Bürgerkrieg versank und der 18-jährige Rawi seine Sachen packte und wegging übers Meer bis nach Amerika?
Yeah, looking back now, yes. Yeah, I'm glad I left, yeah. But I'm glad I can return too.
Es war richtig zu gehen und es ist gut wiederzukommen, sagt Haj. Das Vertraute zu finden und die Fremdheit zu spüren.
I feel I'm a very, very, I'm such a minority here.
In einer Gesellschaft, in der sich auch heute noch alle in ihren konfessionellen Schutzburgen verschanzten, sei einer wie ihr, der sich Atheist nennt, ein krasser Außenseiter. Der Schlüssel, um dies zu verstehen, ist De Niro's Game oder auf Deutsch, als ob es kein Morgen gäbe, Rawi Hajs erster Roman, ausgezeichnet mit vielen Preisen und übersetzt in 20 Sprachen. 10.000 Bomben waren eingeschlagen und ich wartete auf George. So beginnt dieses Buch, das in einem atemlosen Rhythmus erzählt, wie ein Bürgerkrieg Menschen verstört, wie er sie zu Verbrechern macht, wie Freundschaft zu tödlicher Feindschaft wird und wie ein Jugendlicher ins Milieu der Christenmilizen in Ostbeirut abdriftet und zum Killer wird. Im christlichen Ostbeirut ist Haj aufgewachsen und er war 11, als der Bürgerkrieg ausbrach.
I think civil wars are distinct war, because it involves and implicates the whole population. There's no
Der Bürgerkrieg, sagt Rawi Haj, ist so brutal, weil er alle erfasst. Er mache keinen Unterschied zwischen Milizionären und Kriminellen und Zivilisten. Es gäbe keine militärischen Fronten, dafür ethnische und konfessionelle. Rawi Haj rettete sich aus diesem Wahnsinn, indem er wegging, als Jugendlicher, ganz allein, in die USA, sich durchschlug, Fotografie studierte und schließlich im kanadischen Montreal landete. Dort schrieb er das Buch, innerhalb von Tagen, Wochen, sagt er, als wäre ein Damm gebrochen. Ein anderes Buch mit diesem Inhalt würde man nach einigen Seiten wohl zuklappen, nicht so Hajs Roman. Denn hier schreibt einer aus dem Dunkel seiner Erfahrung, die weit über den Libanon hinausgeht. Er nennt es selber einen makrokosmischen Blick auf eine Gemeinschaft im Krieg, eine kollektive Biografie sozusagen, komponiert wie ein Film. Der Kanadier Haj schreibt ein hartes, direktes Englisch. Der Araber in Rawi Haj webt poetische Bilder in seine Sprache, Erbe der reichen arabischen Lyrik.
I'm a product of many cultures. I'm a product of many.
Als Produkt vieler Kulturen sieht er sich, hingezogen zu jeder und gleichzeitig in kritischer Distanz verharrend wäre er zum Beobachter des Westens, in dem er seit 1982 lebt, und der arabischen Welt, die ihn geprägt hat. So beobachtet er nun auch, wie die arabischen Völker gegen ihre Despoten aufstehen, mit Erstaunen und Skepsis. Ein Urteil maßt er sich nicht an, warnt aber vor naiven Hoffnungen. Dem westlichen, weltlichen Modell der Demokratie gibt er wenig Chancen. Die Religion sei so dominant und immer präsent, sie müsse mit eingewoben werden in die neue politische Lebensform, daran führe kein Weg vorbei. Aber wie?
I think the tragedy of the Middle East, they're trying to attain that modernity through religion.
Die Tragödie des Nahen Ostens sei der unmögliche Spagat zwischen Moderne und Tradition und die Überzeugung, der Fortschritt könne mittels Religion, archaische Gesetze und Mythen erreicht werden, sagt Haj.
At the moment I think it's still drunkenness, you know, but I think later on when laws has to be
Die Menschen sind noch trunken, berauscht von den Ereignissen, findet Haj. Die Ernüchterung wäre kommen, wenn es darum gehe, die Demokratie in ihren Regeln und Gesetzen zu formen.
I'm cautiously pessimistic.
Vorsichtig pessimistisch sei er, sagt Rawi Haj, das ehemalige Kriegskind aus Beirut.
Irin Meyer. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.